Antje, Telefon.
Ja, ich gehe ran. Hallo?
Hallo, Antje. Hallo, Thilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
Oh, pff.
Das weiß ich jetzt auch gar
das
nicht.
Das weiß ich so nicht.
Oh, ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein?
Vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen.
Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
Hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eine Stunde Horror mit dem lieben Thilo Gosiohann. Hallihallo.
Hallo Antje, es freut mich sehr.
Es freut mich auch wie immer und ich freue mich direkt in zweierlei Hinsicht, denn zum einen haben wir heute eine Podcast-Folge, die so ein bisschen den Eindruck aufkommen lässt, als hätten wir gerade Oktober gehabt, also Halloween-Monat. Denn irgendwie haben die großen Verleiher dieses Jahr den Horrormonat vorgezogen und einfach im August 3 Filme rausgeballert, die, würde ich mal mutmaßen, am Ende des Jahres auf sehr vielen Top-Listen im Horrorbereich oder vielleicht auch im Nicht-Horrorbereich vorkommen werden. Und ich bin zum Zweiten gespannt. Wir haben ja in unserem Intro, fragt uns ja der liebe Ghostface selber, was unser liebster Gruselfilm ist. Und du antwortest dann ja immer mal schauen, vielleicht einer, über den wir heute reden. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie wir beide die 3 Filme, über die wir heute sprechen, ranken werden. Also welchen wir da am besten finden, am zweitbesten, am drittbesten. Und das wird eine sehr spannende Angelegenheit. Worüber reden wir denn heute? Wir reden über den Horror-Dreiklang aus dem, wie gesagt, Oktober 2025. Es wird noch nachfolgende Generationen werden an diesen August zurückdenken, in dem chronologisch gesehen erst Together, dann Weapons und dann Bring Her Back gestartet sind. Und genau in dieser Reihenfolge werden wir jetzt auch über die einzelnen Filme sprechen, denn alles begann Anfang August mit Together.
What's going on?
I don't know. Since the move, Tim and I haven't been on the same page.
Please, do you love each other?
Maybe we're just complacent.
You know, this could be the beginning.
Roll over, then you're on my hair.
Of something wonderful.
Tim.
Einem Film aus Australien, einem Regiedebüt, was ich nach wie vor beeindruckend finde. Und zwar von dem mir bis dato nicht bekannten Regisseur Michael Shanks, der den Film auch geschrieben hat. Ich nehme direkt vorweg, wir wissen beide darum, dass es diese Plagiatskontroverse gibt, die aber irgendwie, was die Nachrichtenlage angeht, zum jetzigen Zeitpunkt so ein bisschen im Sande verlaufen ist. Die Argumente, dass die ganze Plagiatsgeschichte dann doch eher vielleicht nicht so stimmt, liegen zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auf den Seiten von Michael Shanks, Dave Franco und Alison Brie. Wir waren nicht dabei, das heißt, wir können uns da irgendwie selber keine wirkliche Meinung zu bilden und deshalb werden wir jetzt da auch gar nicht groß drauf eingehen, sondern ihr kennt das ja von uns, wir gehen hauptsächlich auf die Filme selbst ein. Worum geht's in Together? Um ein Paar, gespielt eben von Dave Franco und Alison Brie, die auch im wirklichen Leben verheiratet sind. Und sie ziehen aus der Stadt in eine eher ländliche Gegend, weil sie dort als Lehrerin arbeitet und da einen neuen Job hat. Und sie sind eines Tages oder eines Nachts notgedrungen in einer Höhle eingesperrt, weil sie von einem oder auf einem Spaziergang von einem Regenschauer überrascht werden. Und am nachfolgenden Tag, nachdem sie eben jene Nacht dort verbracht haben, müssen sie feststellen, dass plötzlich eine ungeheure Anziehungskraft zwischen ihnen besteht. Und das ist auch im wortwörtlichen Sinne zu verstehen. Im Laufe des Films, ja, verschmelzen sie zunehmend miteinander und dann geht das in durchaus rabiate Body-Horror-Gefilde. Ich glaube, jetzt habe ich es ganz gut zusammengefasst und übergebe direkt an dich. Wie fandst du es denn?
Ich bin da sehr unbenommen reingegangen, weil der Film von vielen empfohlen wurde. Wir waren zu dritt und haben extra wenig vorher gelesen und waren sehr angetan. Ich weiß auch gar nicht, ob die Zeit vielleicht irgendwie reif ist für Body-Horror. Jedenfalls habe ich immer das Gefühl, ich verstehe die Filme auf Anhieb und kann irgendwie mitfühlen. Also in diesem Fall habe ich da eigentlich ein Beziehungsdrama gesehen, auch eine Beziehungskomödie. Ich fand einfach die Mixtur so erfrischend, ja. Statt Gags Body-Horror zu bieten, oft wurde gesagt, es geht um eine toxische Beziehung. Ich fand die Beziehung gar nicht so toxisch. Ich fand das so nachvollziehbar. So zwei Personen, die sich, sagen wir mal, darauf geeinigt haben, ihr Leben zusammen zu verbringen und dann vor die Hürden des Erwachsenwerdens gestellt werden und oder vor den Hürden stehen und nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Und dann am Ende, wir spoilern hier heute, sage ich mal. Falls ihr Together noch nicht gesehen habt, skippt vielleicht ein bisschen vor. Weil in meiner Interpretation gibt es tatsächlich ein Happy End. Und ich bin ja mit einer wirklichen guten Laune wieder herausgekommen aus dem Film, obwohl es eigentlich ein Horrorfilm war. Ja? Wie hast du das empfunden?
Ich bin da komplett bei dir. Also auch, es ist natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist ein Happy End mit Widerhaken. Man geht da jetzt nicht raus und denkt, oh, es ist allen, allen ist jetzt gut, es geht jetzt allen gut und es hat überhaupt keine Ironie, dieser ganze Film. Das muss man ja schon sagen. Das Ende, das nehmen wir an dieser Stelle jetzt vorweg. Die beiden verschmelzen tatsächlich miteinander zu einer Art Hybridwesen. Das, muss ich an dieser Stelle sagen, bombastisch gecastet ist. Also sie sieht ja, diese Person sieht ja wirklich aus wie ein Hybrid aus Alison Brie und Dave Franco. Das finde ich komplett faszinierend. Wie zum Teufel hat man diese Person gefunden? Also riesige Props gehen an die Casting-Person.
Ja, das ist folgendermaßen gelaufen. Ich weiß es. Sie haben nämlich ein CGI-Muster von beiden erstellt, wie diese Person aussehen könnte. Dann haben sie Alison Brie mit Perücke, Make-up und speziellen Augenbrauen geschminkt plus Kontaktlinsen. Dann ein Shot von dem Dave Franco da drüber gelegt und praktisch beides nochmal am Rechner nachbearbeitet. Das ist also eigentlich, also von Franco noch die Lippen und den Kiefer digital auf die Alison Brie drauf und dann beides nochmal so ein bisschen sauber gerendert und deswegen ist das tatsächlich eine nicht real existierende Person.
Ach krass, ja, weil das ist nämlich, und das ärgert mich so ein bisschen, das war nämlich eigentlich meine letzte Frage an Michael Shanks, weil ich habe sowohl den Regisseur bzw. Autor als auch die beiden HauptdarstellerInnen interviewen dürfen und ich hatte diese Frage noch auf meinem Zettel und ich hätte sie tatsächlich auch off-camera gestellt, weil das ja wirklich ein krasser Spoiler ist. Und ja. Ich wollte ihn so gerne fragen und das wäre halt so cool gewesen, wenn ich die in Persona getroffen hätte, weil dann hätte man diese Frage so im Rausgehen noch stellen können. Aber wenn man das Ganze so online macht, dann wird halt ausgemacht, wenn man fertig ist und da gibt's dann keine Verabschiedungszeremonie mehr in irgendeiner Form. Und ich wollte so gerne wissen, ist die Person echt oder nicht? Und ach Mann, ja, gut, dass du es weißt. Ich hätte es krass gefunden, wenn es gecastet gewesen wäre.
Sei froh, dass du nicht noch irgendwie die Zeit verplempert hast. Mein Bruder hat mal ein Interview-Junket gehabt mit, sagt man das, Junket? Ja, ne? Mit John Travolta. Drei Minuten. Und er wartete draußen. Und dann kam eine andere Redakteurin von einem sehr großen Sender praktisch aus der Tür heraus von diesem Interview und war Tränen überströmt. Die war am Heulen. Was war passiert? Sie hatte auch ihren 3-Minuten-Termin. John Travolta war sehr höflich. Er hat gesagt, er hat gefragt, möchten Sie einen Kaffee? Kann ich Ihnen einen Tee anbieten? Das ist besonders guter Tee hier. Wunderbar, herzlich willkommen. Und trinken Sie doch, dann trinken wir gemeinsam hier in das Käffchen. Und dann war die Zeit vorbei. Und
ach,
dann musste
Scheiße.
Sie raus.
Oh nein. Ach,
ja,
fuck.
Ja.
Das tut mir leid. Naja, dann hat sie halt immerhin mit John Travolta Tee getrunken.
Richtig.
Aber ist halt nicht gut für das, was am Ende rauskommt.
Nein,
soll.
Sie hatte wirklich nichts auf Band und das war ein Totalausfall, ja.
Da gibt es ja auch sicherlich Ärger dann von dem.
Das sind diese Sachen.
Auch immer sie das gemacht hat.
Ja, das ist oft bei großen Stars sehr krass begrenzt. Da wird dann so ein Setup aufgebaut im Hotel, muss man dazu sagen. Das ist schon komplett ausgeleuchtet. Mhm. Und die Redakteurinnen, in dem Fall ja auch du, gehen dann rein, interviewen und kriegen früher was, halt ein Beta-Tape in die Hand gedrückt. Und da hatte man dann das Interview drauf. Und für einen Gegenschuss auf sich selber musste man dann oft noch eine eigene digitale Kamera mitbringen. So hat Simon das jedenfalls lange gemacht. Mhm. Und das war dann echt interessant. Zwischen 3 Minuten und 10 Minuten waren immer so die Slots.
Ja, ich hatte irgendwann, also es gab dann eine Zeit, also ich habe angefangen, diese ganzen Junkets zu machen, auch fürs TV, und kannte dann eben diese Junkets, von denen du gerade sprachst. Da ich damals bei einem sehr großen Medium angefangen habe, was dann halt auch im Fernsehen lief und so weiter, war dann für uns immer die Sache, wir brauchen auf jeden Fall einen Gegenschuss, und man muss ja auch sagen, je angesehener man ist, desto mehr setzen die ja auch in Bewegung, damit man das bekommt, was man will. So.
Ja, ja.
Und irgendwann gab es dann aber eine Phase, da habe ich auch für einen ganz kurzen Zeitraum Print-Interviews gemacht, für die man natürlich keine Kameras braucht, sondern für die man sich einfach dann face-to-face auch wieder in irgendein Hotelzimmer setzt, und dann hat man meistens wirklich deutlich mehr Zeit, weil da sollen ja dann Texte draus werden. Und ja, ich hatte, ich glaube, 25 Minuten mit dem Regisseur, ich glaube, ich verwechsel immer zwei, Matt Reeves ist der von Planet der Affen, genau.
Ja.
Und hatte 25 Minuten Zeit mit dem, und was sich dann aus so einem Gespräch entwickeln kann, ist ja wirklich richtig toll. Aber was bringt es dir denn? Ich weiß, das hat irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob das Schröck mal erzählt hat oder irgendein anderer Kollege, Kollegin. Da waren zu Baywatch Interviews mit unter anderem Dwayne Johnson. Da hatte 2 Minuten. Da hatte 2 Minuten Junket.
Oh Gott. Ach du Scheiße.
Und das ist natürlich völliger Quatsch.
Ja, was willst du da machen? Da musst du ja tierisch durchfeuern.
Da kannst du im Zweifelsfall nur reingehen als, keine Ahnung, ProSieben. Kannst sagen, hier, sag mal bitte, Baywatch ab sofort im Kino, jetzt viel Spaß weiter mit ProSieben. Das ist das Einzige, was du dann machen kannst. So.
Simon hatte mal ein Interview mit Joel Silver zu dem Film Passwort Swordfish, und der Regisseur saß direkt daneben. Ich weiß nicht, war das Dominic? Egal. Die beiden saßen da, und dann war das vorbei, und dann hieß es noch eine Frage an die beiden oder Joel Silver. Und dann wurde Joel Silver damals von allen Journalisten, Journalistinnen wurde gefragt, was ist mit Matrix 2 und 3? Weil das war so noch 2 Jahre in der Zukunft. Und dann dachte Simon so, ich frage mal was, was mich wirklich interessiert. Und dann hat Simon gesagt so, ja, Phantomkommando hätte ja jetzt irgendwie, was war das damals, irgendein Jubiläum, und er wäre so ein Phantomkommando-Fan, und wie er den Film heute sehen würde und wie er den reflektieren würde. Und dann fing der Regisseur von Passwort Swordfish fing total an zu lachen. Und meinte sofort, ich habe ihn da heute schon beim Mittag drauf angesprochen, den Joel. Ich bin so ein Mega-Fan von Phantomkommando. Und Joel Silver so wusste überhaupt, er hat gar nicht mehr gecheckt, was er jetzt sagen sollte. Und meinte so, stopp, wir müssen das jetzt hier verlängern. Und dann hat er das Set noch ein bisschen verlängert, um sich ausführlich nochmal zu Phantomkommando zu äußern. Ja, und meinte, er hat sich so ein bisschen entschuldigt. Ja, Arnold war ja, der war ja damals auch noch jung, und wir waren ja alle nicht so erfahren und so. Da meinte Simon, stopp, nein, ich bin totaler Fan des Films. Da meinte der Regisseur von Passwort Swordfish, ich auch, ich bin auch totaler Fan des Films.
Ja, manchmal hat man so Glück nicht. Also ich hatte irgendwann mal, wir schweifen voll ab jetzt, aber ist ja egal, ja, gut, okay. Ist ja irgendwie voll spannend. Mein nach wie vor liebstes Interview hatte ich mit der Bully-Parade, passt so ein bisschen, weil ja aktuell Canutes Manitou im Kino ist. Und ich weiß, es gab ein Junket, bei dem gab es 2 Leute, die da teilgenommen haben. Das war einmal ich, und ich weiß nicht, wer die andere Person war.
Ja.
Weil das ein super exklusives Junket war, weil die quasi gar keine Interviews gegeben haben. Und aus irgendeinem Grund durfte ich da aber mitmachen, und ich bin noch nicht mal für ein großes Medium angetreten, sondern ich habe das damals über meinem eigenen Kanal für meine eigene Seite gemacht.
Oho.
Also irgendwie habe ich mich da mit der Dame von der Agentur habe ich mich einfach gut verstanden. Die wusste, dass ich ein riesengroßer Fan bin, und hat mir das dann ermöglicht. Und das Spannende war, es war zu dem Zeitpunkt, als dieses Interview stattfand, war bei uns der G20-Gipfel in Hamburg, falls du dich noch erinnerst. Das ist noch ein paar,
ja, klar,
ist ein paar Jährchen her.
Gab es ja auch Randale.
Genau, und ich habe irgendwie 3 Stunden Puffer eingeplant. Die sind immer weiter geschrumpft, weil es war am Hamburger Hauptbahnhof das absolute Chaos. Und ich war dann mit 3 Stunden Verspätung in Berlin und habe direkt Telefon und hier und ich beeile mich, aber ich werde später da sein. Und die haben alle zusammen in der Lobby auf mich gewartet. Als ich dann kam, haben die sich so gefreut und dann habe ich ein 25-Minuten-Interview vor laufender Kamera gehabt. Und Boah. Es hat so einen Spaß gemacht und die waren so lieb drauf, die haben nur auf mich da gewartet.
Wahnsinn!
Und es war so toll, ich weiß bis heute nicht, womit ich das damals, und das meine ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, womit ich das verdient habe, weil das war ein Junket mit 2 Medien, ich war eins davon und ich war kein relevantes Medium. Also ich hätte da irgendwie gedacht, solche Sachen machen dann die Bild und der Spiegel oder so. Also große Sachen. Und es war so toll. Und ich habe von dem, das habe ich neulich bei Instagram geteilt, da hast du es wahrscheinlich gesehen, dieses Foto von mir und der Bulli-Parade da
gesehen.
In dem Set.
Ja, ja.
Und das hing so lange bei mir auch tatsächlich im Arbeitszimmer, so riesig auf Leinwand und so. Und das ist meine liebste Interviewgeschichte.
Aber das sind ja halt auch nur Menschen und im Zweifelsfall entscheidet dann vor Ort natürlich die Sympathie, ne? Das darf man nicht vergessen.
Ja, eben, genau. Genau.
Und wenn so bunt war, ja, du sagst Bunte und Bild, die fragen dann nur Scheiße und da haben die gar keinen Bock drauf. Und wenn du Nerdfragen stellst, das finden die ja natürlich interessant.
Ey, da hat sich Bulli so gefreut, als ich ihn gefragt habe. Hast du den Bulli-Parade-Film je gesehen?
Den habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Nein, nein.
Da ist auf jeden Fall Andreas Fröhlich der Erzähler, also unter anderem deutsche Stimme von John Cusack und natürlich Bob Andrews von die 3 Fragezeichen.
Ja.
Und ich habe Bulli gefragt, warum hast du dir denn Andreas Fröhlich als Erzähler ausgesucht? Und der hat sich so über diese Frage gefreut und meinte, das wurde ich noch nie gefragt. Endlich darf ich darauf mal antworten. Das fand ich so schön.
Toll. Siehst du, solche Sachen sind nämlich dann interessant und nicht immer nur so Klatschspalten-Scheiß oder Skandalkack.
Voll. Ja, ich habe mal ein Doppelinterview geführt, auch für Print mit Martina Hill. Und neben mir waren 2 Leute. Das war zu Drachenzähm leicht gemacht, wo sie eine Synchronrolle hatte. Und Interview war okay, aber ich war halt die Filmfragen gestellt hat. Und neben mir saß eine Person von irgendeinem Frauenmagazin. Und das war halt schon sehr spannend, da den Unterschied zu sehen zwischen den Fragen.
Das kann ich mir vorstellen, ey.
Oh Mann.
Ich persönlich habe diese Interviewsituation tatsächlich noch nie gehabt. Ich habe immer nur, jetzt mit in dem Rahmen jetzt journalistisch, ich habe das immer nur, ich kenne etliche Geschichten von Simon, der damals für Film ab und Celluloid diese Sachen gemacht hat.
Ja, klar. Ja. Oh Mann. Na gut, aber jetzt mal weg von Bulli-Parade hin zu Together. Genau, wir haben gerade über das Ende gesprochen. Ich bin bei dir auf jeden Fall. Dass das ein, für mich finde ich zwar durchaus zynisches, aber im positiven Sinne zynisches Bild ist, weil es ja schon irgendwie diesen ganzen, also während des ganzen Films hast du ja dieses Gefühl, dass die beiden weder mit noch ohne einander können. Also die lieben sich ja schon irgendwie, die haben einfach nur schon sehr viel Zeit miteinander verbracht, sind jetzt geistig so ein bisschen an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben und müssen sich in der Beziehung einfach mal neu ordnen. So den Eindruck hatte ich irgendwie, dass sie ja auch mal sich überlegen müssen, was haben wir jetzt noch für Ziele gemeinsam in der Zukunft und so weiter. Und irgendwie wird ihnen diese ganze Planerei, diese Arbeit, die auch in einer Beziehung steckt, wird ihnen jetzt durch diese Symbiose abgenommen. Und das hat was Erleichterndes gehabt für mich.
Ja, es ist was, wann kommst du wirklich im Leben an? Der eine später, der andere eher. Und findest du den Weg zusammen? Es ist ein bisschen, finde ich, ein Film, der auch die Schnelllebigkeit reflektiert und vielleicht ein bisschen dagegen argumentiert, so in dem Sinne von, gebt euch Zeit, es gibt Widrigkeiten, unterschiedliche Erfahrungen. Man sollte Sachen vielleicht nicht zu schnell in die Tonne kloppen, sondern möglicherweise etwas abwarten. Irgendwann findet man dann doch wieder zusammen. Ne? Also der ganzen Sache vielleicht doch etwas länger eine Chance geben. Also ein Anti-Tinder-Film vielleicht, wenn man so will. Ja. Natürlich ist auch dieses Coming-of-Age für Erwachsene drin, finde ich. Nicht Coming-of-Age für 17-Jährige oder für 13-Jährige, sondern für zwischen 30 und 40, wo diese Phase kommt, Kind, ja, nein, zusammenziehen, ja, nein. Und das steckt da alles drin. Und dieses Mal einfach nicht als Komödie oder also in Teilen. Ich musste auch manchmal lachen, wenn die dann so aufeinander wie so Magneten in der Einfahrt draußen aufeinander zugezogen werden. Und das fand ich schon lustig eigentlich. Also ich musste ein paar Mal ein bisschen kichern so. Und für mich war es ein positiver Film am Ende mit einem kompletten Happy End. Wo man natürlich, klar, wenn das Geschlecht nicht mehr feststeht, kann man natürlich auch viel reininterpretieren, wofür der Film noch stehen möchte oder was er noch möglicherweise im positiven Licht zeigen möchte.
Genau, und du hast ja auch schon den Body-Horror-Aspekt angesprochen. Ich bin bei dir. Ich habe das Gefühl, dass aktuell so eine leichte Renaissance für Body-Horror existiert oder aufgekommen ist. Wir hatten natürlich den grandiosen The Substance. Wir hatten dieses Jahr The Ugly Stepsister, der ja auch durchaus mit The Substance so ein bisschen verglichen wurde, weil er ähnliche Themen aufmacht. Ich würde Together jetzt nicht mit den beiden Filmen vergleichen. Das ist eine ganz andere Art von Film. Aber der geht auch richtig in die Vollen, was Body Horror angeht. Und ich hatte so ein bisschen so den Vibe von Man von Alex Garland, falls du dich an den noch erinnerst.
Ja, na klar, den fand ich auch super.
Einfach, und zwar jetzt gar nicht mal so im Sinne von, dass die ähnliche Themen behandeln oder irgendwie so, überhaupt nicht. Es ging mir eher so um die ganze Atmosphäre, um die Bildsprache und so weiter. Ich hatte da einfach irgendwie das Gefühl, dass die beiden Filme hätten ein gutes Double-Feature abgegeben, so würde ich es mal sagen.
Unbedingt.
Und auch das Ende, da ist ja tatsächlich da ist Man ja tatsächlich auch so, dass der am Ende diese sehr krasse einen Körper gebiert sich aus dem anderen Szene hat. Und wo er dann halt auch offenbar diesen ganzen Body-Horror, den er vorher schon so andeutet, dann am Ende in diese eine Szene packt. Und wie gesagt, das hatte ich dann bei dem auch. Und deshalb würde ich die beiden so ein bisschen nebeneinander stellen wollen.
Ich weiß nicht, welcher teurer war. Dieser hat nur 17 Millionen gekostet, womit meiner Meinung nach auch eine Menge angestellt wurde und war immerhin damit sogar Platz 6 in den US-Charts. Also es ist ein kleiner Film, aber das Independent-Kino ist wieder auf dem Vormarsch und es muss nicht unbedingt Avengers sein für eine halbe Milliarde. Ne? Das ist interessant, diese Verkehrung gerade zu sehen so ein bisschen. Ja. Da wird dann halt noch improvisiert. Ein Freund vom Regisseur, von Michael Shanks, handelt wohl mit Sexspielzeug und hat die Geschlechtsorgane besorgt, die ja
für
auch
die Toilettenszene?
Für die Toilettenszene, ganz genau.
Ach,
ja,
krass,
ja, die hat einen Freund, Partner, keine Ahnung, von dem Michael Shanks besorgt und der hatte Connections und so
sah
wird dann
auch
wieder.
Sah ziemlich fies aus in der Szene,
muss ich wirklich sagen. Ich musste lachen, auch da. Das war
ja,
für mich
ich auch. Also, das ist also auf jeden Fall ja. Man sieht auch, dass es nicht echt ist, muss man halt auch sagen.
Ja, aber schon gut gemacht. Und
auf jeden Fall.
Es ist dann auch so ein Moment, wo man so sagt, ja gut, das zeigt man jetzt nicht und dann zeigen sie es doch. Das erinnerte mich eigentlich an Farelli-Filme damals, wo gewisse...
Ja, so ein bisschen. Genau, stimmt, da musste ich auch dran denken, ja.
Und plötzlich so gewisse Körperteile in Reißverschlüssen enden und sowas.
Ja, also, genau.
Ja, erfrischend. Also ich hatte jetzt nicht so richtig gewusst, was es ist und bin echt sehr begeistert gewesen. Das hat da, klar, das hat immer so ein bisschen mit der Erwartungshaltung zu tun, aber...
Ja, klar.
Ja.
Nee, und das ist ein guter Punkt mit dem Budget, weil du hast recht genau, 17 Millionen hat Together gekostet. Der nächste Film, um den es geht, der hat fast doppelt so viel, der hat etwas mehr als doppelt so viel gekostet. Wir reden jetzt nämlich über Weapons mit dem deutschen Untertitel Die Stunde des Verschwindens.
This is a true story that happened in my town. So this one Wednesday is like a normal day for the whole school. But today was different. Every other class had all their kids. But Mrs. Gandhi's room was totally empty. And do you know why? Because the night before, at 2:17 in the morning, every kid woke up, got out of bed, walked downstairs, and into the dark. And they never came back.
Der hat nämlich 38 Millionen gekostet, also ein bisschen mehr. Und es ist der neue Film von Zach Cregger. Ich muss mir immer merken, ich muss immer sehr genau darüber nachdenken, welcher von den Regisseuren das ist. Ich verwechsel den nämlich immer vom Namen her mit Craig S. Zahler. Und das könnten ja keine unterschiedlicheren Filmemacher mehr sein. Filmemacher sein. Der hat unter anderem Dragged Across Concrete gemacht und ist eher so ein Enfant terrible und ein sehr durchaus streitbarer Regisseur. Zach Cregger ist der Mann, der uns Barbarian gebracht hat, von dem ich weiß, dass du den sehr, sehr liebst. Ich mag den auch, aber du hast ja wirklich ein ganz großes Herz für Barbarian, oder?
Barbarian, total. Total, ja. Bin ich Fan von. Ich mag auch die Brüche da drin. Da hatten wir ja auch letzten Monat noch drüber gesprochen. Das, was viele total verstößt, also ich muss zugeben, dass ich auch das erste Kapitel, sage ich einfach mal, am geilsten finde und am effektivsten. Mhm. Aber es hat mir doch Respekt abgerungen, wie er da plötzlich hin und her springt. Das fand ich auch doch durchaus witzig. Also witzig ist Quatsch so, ne? Aber ich fand das auf eine Art erfrischend, weil sich das nicht so ganz so viele Filme trauen, finde ich. Zumindest nicht die so ernst, sind. So, ich meine, From Dusk Till Dawn, ja, dieses, das, gut, das haben wir alles schon abgeheftet, das sind legendäre Brüche, sagen wir mal, im Genre dann mitten im Film, aber hier in so einem wirklich ernsten Horrorfilm sich so umzudrehen, von Conjuring auf Texas Chainsaw Massacre und dann auf Halloween und dann noch auf, keine Ahnung, was umzuschwenken, das hat man so ja selten gesehen.
Und da hast du halt auch wirklich schon wieder den Punkt, du hast von Brüchen gesprochen und das ist ja was, da hast du ja zuhauf, die Brüche hast du ja zuhauf auch in Weapons. Kurze Zusammenfassung, worum es geht. Es ist ein Film, der in verschiedenen Kapiteln erzählt wird. Jedes Kapitel ist aus der Perspektive einer anderen im Film wichtigen Person erzählt. Und die Grundhandlung ist, und deshalb auch der Untertitel, die Stunde des Verschwindens, in einer Nacht verschwinden um 2.17 Uhr plötzlich ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler aus der Klasse einer bestimmten Lehrerin. Nur ein Schüler bleibt zurück. Und man sieht diese Kinder, die des Nachts aus ihren Betten aufstehen, aus ihren Häusern laufen und dann die Straße entlang irgendwo in der Dunkelheit landen, irgendwo in die Dunkelheit entschwinden. Man sieht die auf eine ganz komische Weise mit ausgebreiteten Armen laufen und einige wenige Aufnahmen von Überwachungskameras von den Elternhäusern existieren halt, sodass man weiß, okay, die sind halt alle verschwunden und genau, das ist die Handlung und wir begeben uns dann eben anhand verschiedener Perspektiven auf die Suche nach den Kindern. Nein, so ist es nicht. Ja, wobei doch, so ist es ja schon. Wir nehmen halt diese Suche aus der Perspektive verschiedener Menschen wahr. Und genau, das ist die Handlung. Habe ich was vergessen?
Nee, das erinnert so ein ganz klein bisschen an Pulp Fiction, nur eben mit unseren Main Characters hier und so. Sehen wir das so ein bisschen wie in so einem alten Kurosawa-Film, Rashomon, fällt mir da ein. Da ging es so ein Gerichtsverfahren und jeder im Gerichtssaal, Toshio Mifune, klar, meine ich, wäre damals dabei gewesen, der berühmteste von den Darstellern damals. Jeder schildert den Fall so ein bisschen aus seiner Perspektive. Ne? Das wurde auch von Ridley Scott jetzt in diesem Ritter-Film da, der hatte auch nochmal The Last, was war das denn?
Ja, ich weiß.
Der hatte das auch schon mal so abgekupfert. Ne?
Genau, das war wie heißt denn der nochmal? Genau, dieser Ridley Scott-Film, der aber nur in Anführungsstrichen aus zwei Perspektiven erzählt wird, nicht?
Ja.
Ich lass mich ganz schnell gucken.
Ja, guck ruhig nach.
Das ist so typisch. Ridley Scott hat ja so unfassbar viel gemacht. Der Film ist noch gar nicht so alt, aber man muss sich natürlich trotzdem erstmal durch...
Aber es ist wahrscheinlich sein 15. letzter.
Ja. The Last Duel. Genau.
Ach, das war richtig, genau.
Das stimmt, genau. Und der ist der ist aus drei Perspektiven erzählt.
Drei Perspektiven.
Aus der Perspektive von Matt Damon, aus der Perspektive von Adam Driver und dann ja später noch, und das hatte ich vergessen, aus der Perspektive der von Jodie Comer gespielten
Figur. Ja, guck, dann ist das, glaube ich, bei Kurosawa waren es, glaube ich, auch drei Perspektiven. Und das fand ich, das war auch der erste Film, den ich damals dann wahrscheinlich auf irgendeinem dritten Programm gesehen habe, der so mit klassischen dramaturgischen Mitteln praktisch bricht und das, obwohl ich damals noch in einem Alter war, 14, 15, wo ich gern auch einfach Horror und Randale auf VHS geguckt hat mich das schon total fasziniert. Hier ist es jetzt aber objektiv. Bei Toshiro Mifune ist es noch so, dass das ja sehr subjektiv ist in dem Gerichtsverfahren. Und hier ist es ja eigentlich objektiv aus Sicht des Filmemachers, der jetzt diese, wie viel waren es? 5 verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
5 oder 6, genau.
Wahrscheinlich 5 so in Dramaturgie, aber ich weiß es auch nicht genau. Mhm. Und das fängt erstmal faszinierend ruhig an, was bei einem modernen Publikum tatsächlich eine Herausforderung ist, weil du hoffst natürlich, oh, du siehst, der Film fängt wirklich ruhig und langsam an. Bitte, bitte hört jetzt, fangt nicht an, hier Handys rauszuholen und zu telefonieren und so. Das, ja, das war tatsächlich dann ein bisschen anstrengend so. Aber naja, gut, es ist.
Ja,
es
das
ging
wäre
noch,
jetzt ja. auch. Ja, ja, das wäre jetzt auch direkt meine Frage an dich gewesen. Ich habe den Film in der Pressevorführung gesehen, da kann man sicher in der Regel sicher sein, also in den allermeisten Fällen, dass da Ruhe herrscht. Wie war das? Also, das ist ja bei solchen eher experimentellen Filmen, in Anführungsstrichen, wo ein ungeahntes oder ein ahnungsloses Publikum reingeht, das sich dann vielleicht doch eher den nächsten Conjuring erhofft, kann das ja wirklich ein großes Risiko sein, da in eine reguläre Kinovorführung zu gehen. Wie war das denn bei dir?
Ja, die kamen auf mich zu und meinten, ey, heute ist Kinotag. Mhm. Nee, es war so rum. Ey, die Karte, also Lutz und Olaf hatten die Karten besorgt. Ich war der Letzte, der dazu kam. Ich glaube, es war am Cinedom. Und dann, ja, ey, die war gar nicht so teuer, nur 7 €. Und ich so, wieso denn nur 7 €? Ja, muss heute wohl irgendwie Kinotag sein. Ich sag, Moment mal, stopp, ist denn nicht montags irgendwie Kinotag oder irgendwie, oh, stimmt, das ist ja total günstig. Ja, und dann sind halt viele Leute drin, die ins Kino gehen. Ich hoffe, ich gebe das alles richtig wieder, in welchem Kino und an welchem Tag und so. Kann auch sein, dass ich das durcheinander bringe. Liebe Kölner, ihr könnt es ja nochmal recherchieren. Jedenfalls war es dann leider so wie erwartet. Ne? Es war rappelvoll und es waren viele drin, die dann halt, ja, zumindest am Anfang des Films noch sehr freizügig mit ihren elektronischen Geräten umgegangen sind. Das legte sich dann aber so ein bisschen, weil sie doch dann in den Film reinkamen und gefangen wurden davon. Was ja für den Film spricht.
Wollte ich gerade sagen, ja, auf jeden Fall.
Ne, also ich habe es dann auch irgendwann geschafft abzuschalten und alles noch an Popcorn geraschelt. Ich denke mir dann immer, ja, lass sie Popcorn rascheln, weißt du? Es ist ja so, das Kino lebt ja auch von dem Verkauf von diesen ganzen Sachen. Insofern
ja,
denke ich mal,
natürlich.
Du musst das jetzt ertragen, reg dich nicht auf. Hinter dir ist die Reihe frei, du freust dich. Ja, dann kommt aber natürlich 2 Minuten nach dem Vorspann, ist die Reihe dann voll und jeder hat einen ganzen Mülleimer voll mit Popcorn. Und dann schneit es die ganze Vorstellung über hinten über deinen Nacken rüber. Aber gut, so ist es dann.
Oh Mann.
Nein, insgesamt war es okay, ich habe es geguckt, ich bin in den Film reingekommen und der hat mir sehr gut gefallen. Natürlich ist es jetzt so, der fängt sehr ruhig an mit der Lehrerin und Julia Garner nimmt sich dann so ein bisschen Zeit, was ich ja toll finde, wenn ich mal ältere Filme gucke oder Klassiker. Hey Leute, alle, die ältere Filme kennen, werden das bestätigen können. Da wird erstmal so ein Setting gesetzt, in welcher Welt spielt diese Geschichte, bevor die Geschichte in Gang gesetzt wird, ne? Es ist jetzt nicht immer so lang wie bei Lohn der Angst, wo eine Dreiviertelstunde gezeigt wird, in was für einem verschlafenen Kaff Yves Montand dann da rumhängt. Aber es ist eigentlich normal, erstmal 10 Minuten lang so ein Setting zu setzen, wie, wo und weshalb etwas ist, wie es ist und welche Menschen da miteinander agieren. Und dann geht's los. Und das fand ich angenehm altmodisch hier bei diesem Film schon mal.
Ja, generell finde ich es bei dem Film immer spannend, auch so ein bisschen darüber zu diskutieren, in welchem Genre man den jetzt verortet, weil ich zum Beispiel auch, nachdem ich meine Kritik veröffentlicht hatte, habe ich eine Nachfrage bekommen, ob ich den jetzt, also in welchem Genre ich den am ehesten einordnen würde, weil die Person hat das gefragt, weil die nicht so Horror, weil die gerade, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, Grüße an dieser Stelle, falls die Person das hören sollte, noch nicht so erfahren ist im Horrorbereich und sich da so langsam rantasten möchte und wie sehr der denn Horror ist. Und da meinte ich dann schon, für mich ist es auf jeden Fall ein Horrorfilm, der ja aber natürlich sehr viele andere Genre-Einflüsse noch hat. Der geht ja auch, und da haben wir wieder diese Verbindung auch zu dem Vorwerk, was ja Zach Cregger gemacht hat, nämlich zu Barbarian. Der wird ja gegen Ende hin auch noch wirklich lustig, das muss man ja auch sagen. Und hast du dich damit schwer getan oder hat es für dich funktioniert, diese Switches teilweise auch?
Ich weiß gar nicht, ich fand das gar nicht so lustig, ja. Ich finde das eigentlich immer bedrückend, wenn eine Meute hinter wem hinterher rennt und den dann zerfleischt, wie bei Day of the Dead. Das war ein schönes Tom Savini-Zitat am Ende, zumindest habe ich so interpretiert.
Ich auch, ja.
Klar war es, wir spoilern hier wieder, ihr wisst es. Klar, es war die böse Hexe und auch hier haben wir es mit einem übernatürlichen Phänomen zu tun, was interessant ist, weil das nämlich alle unsere drei Filme hier eint. Es ist alles ein kleines bisschen Elevated Horror, aber es ist auch Oldschool-Genre-Kino, was durchaus Hexen, Monstern und Übersinnliches bemüht. Das ist ja nicht unbedingt immer so mittlerweile, ne? Dass das die simple Erklärung ist. Ich fand dann auch, ich komme dann auch schnell ins Interpretieren. Also erstmal da, ob ich es lustig finde. Ich fand's, es ist interessanterweise so ein bisschen wie so ein Cartoon inszeniert, ja. Dieses durch Wohnungen, durch Häuser rennen und die Leute gucken doof hinterher, ist wie klassische Comedy aufgebaut. Ich fand's inhaltlich aber irgendwie jetzt nicht so befriedigend im Sinne von, jetzt wird die Böse platt gemacht. Ich fand's auch so ein bisschen unangenehm.
Ich konnte jetzt nicht befreit
komplett ablachen, weil die Olle jetzt da rangenommen wird. Da ist mir das Lachen dann so in letzter Konsequenz wieder ein bisschen im Hals stecken geblieben. Obwohl, ja, so eine kleine Prise Humor scheint da durch. Aber nicht zu viel, finde ich.
Ja, bei mir war es so ein bisschen Humor, der, glaube ich, auch Erleichterung im Sinne von, dass es jetzt auf die Zielgerade geht,
ja.
Weil der Film ja bis dato doch auch ziemlich zermürbend ist. Also der hat ja schon, ich finde, dass man Parallelen ziehen kann zu einem Film wie Prisoners beispielsweise, also zu so einem ganz klassischen Film auch, so einem Drama-Thriller, der auch diese zermürbende Ungewissheit der Eltern zeigt und zu sehen, okay, darauf ist es hinausgelaufen und die Kinder existieren zumindest alle noch. Erfahren wir ja auch relativ früh durch diesen Shot, wo man die Kinder da in diesem Keller sehen, in diesem Keller stehen sieht. Aber trotzdem hat das ja so eine gewisse Form der Erleichterung dann in dem Moment. Und deshalb war das, glaube ich, von meiner Seite auch so ein Lachen aus der Erleichterung heraus. Aber du hast recht, es ist natürlich trotzdem alles ziemlich böse. Mhm. Und auch, man muss ja ganz ehrlich sagen, ja, das Erscheinungsbild der Frau, dieser Hexe, das ist im ersten Moment amüsant. Aber diese Pläne, die die Frau verfolgt, die sind ja wirklich abgrundtief böse. Und deshalb hat es ja dann schon in dem Moment so, ja, sie kriegt jetzt schon ihre gerechte Strafe. Aber das gleichzeitig auch, dann hat man ja doch wieder dieses Motiv davon, dass eigentlich unschuldige Kinder gerade eine Frau zerfleischen.
Ja.
Und das ist dann ja doch wieder so, dass es einen in die Magengrube trifft.
Es erinnert ja schon vorher so ein bisschen das ein oder andere Element der Kinder, die zu einem Haus gelockt werden, im Keller eingesperrt. Erinnert ja schon an Hänsel und Gretel. Und das Ende ist natürlich ähnlich dann wie bei Hänsel und Gretel. Da wird die Hexe in den Ofen geschoben von den Kindern. Hier wird sie zerrissen. Ist schon eine ähnliche Bestrafung. Also bei dem Hexe in den Ofen drücken, war ich als Kind auch immer erleichtert. So ähnlich wie du, wo du sagst, jetzt hört die Belastung auf und das Ende naht. Und emotional gleicht sich das fast 100%, finde ich. Hier bei Weapons zu dem im Vergleich zum Märchen, ja.
Ja, hast du recht. Ist auch auf jeden Fall ein Motiv, was ja immer nahe liegt bei einer Geschichte, in der Hexen und Kinder vorkommen. Ich habe auch oft gesehen, dass man sowas wie der Rattenfänger von Hameln ranzieht, so ein bisschen als Vergleich.
Ja.
Macht natürlich auch Sinn.
Total.
Das sind alles so Vergleiche, die ich nachvollziehe. Natürlich allein durch die Erzählstruktur, den Vergleich habe ich auch gebracht. Sowas wie Magnolia, natürlich. Ich war auch sehr stark, gerade wenn es so in der Mitte auch in diesen Crime-Bereich geht, da ist ja dann sind ja zwei Handlungsstränge hintereinander, einmal der Cop und einmal dieser drogenabhängige Typ da. Da war ich auch sehr stark bei den Coens oder bei Martin McDonagh, dem Regisseur von unter anderem Three Billboards zum Beispiel oder Seven Psychos. Also ich finde, da hat man sehr viele Einflüsse, die so in diesen Film reinkommen. Und dadurch, dass es, ich glaube, es ist dann auch so jemandem wie Zach Cregger zu verdanken, dass der das dann alles stemmen kann. Ich glaube, da würden andere Filmemacher dran scheitern, würde ich behaupten.
Ja, es ist so, dass von den 38 Millionen Budget auch 10 Millionen tatsächlich jetzt schon an Cregger rangegangen sind. Also offensichtlich hat die Branche da gemerkt, dass da ein Talent vorhanden ist. Sonst würde man dem ja nicht genau 10 Millionen überweisen.
Ja,
dem
das
ist
war ja
er
so,
natürlich jetzt auch gerecht geworden, ne?
Ja, das war ja so, dass sich da die Studios riesig drum gestritten haben.
Ja.
Das heißt ja auch irgendwie, dass ursprünglich auch Jordan Peele dieses Skript haben wollte. Aber dadurch, dass die Produktionsfirma die Rechte nicht bekommen hat, hat er ja wohl irgendwie die halbe Belegschaft da gefeuert, weil er so frustriert war, dieses Skript nicht zu bekommen. Also das sind ja schon alles sehr Indizien dafür, dass dieses Projekt doch auch im Vorfeld für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Und ich bin sehr froh und ich glaube, dieses Fazit können wir beide ziehen, dass der Film am Ende auch diesem Hype, den er ja im Vorfeld generiert hat, und wir haben uns in unserer letzten Folge auch über das Thema Hype mit unseren Gästen von Horror ausgetauscht. Ich finde, im Falle von Weapons ist der Film durchaus seinem Vorab-Hype gerecht geworden. Und das ist ja doch mal ganz schön, dass sowas auch noch vorkommt.
Wo du das sagst, es sollten erst Pedro Pascal und Renate Reinz wird die Hauptrollen spielen.
Ja, ich weiß.
Reinz wird der schlimmste Mensch der Welt. Ich war ja ein bisschen verknallt in sie, muss ich sagen. Hätte ich auch gerne gesehen.
Hätte ich auch sehr gerne gesehen, ja. Aber kannst du dir, also es wäre, glaube ich,
wegen dieser Verschiebung ist das nichts geworden, weil Pedro Pascal musste dann Fantastic vordrehen und Renate weiß ich nicht. Und deswegen mussten sie das neu besetzen.
Genau, aber kannst du dir, also ich habe Pedro Pascal noch nicht über, weil ich auch nicht finde, dass er überall drin vorkommt. Hat jetzt halt irgendwie 3-4 Filme auf einmal gehabt, aber ist jetzt nicht so, als wäre der wirklich in jedem Film da. Deshalb, ich habe ihn noch nicht über. Aber ich kann ihn mir partout nicht in der Rolle von Josh Brolin hier vorstellen. Das wäre eine ganz andere Figurenauslegung geworden, glaube ich.
Ich hatte die Diskussion gestern mit einem Freund und die stimmten mir ein bisschen zu. Ich behaupte sogar, Pedro Pascal hätte besser gepasst, weil ich finde,
okay,
Josh Brolin ist ein Typ, der sieht aus wie so ein Filmstar aus den 60ern, im Positiven. Der sieht überlebensmäßig aus. Klar, er ist der Sohn von James Brolin, das heißt, er hat natürlich auch die Gene von damals.
Mhm.
Aber ich finde, er ist auf seine Art und Weise, hat er eine Ausstrahlung und eine Haltung, körperliche. Und der sieht einfach aus wie kein Typ, der in so einem Kaff wohnt. Der sieht aus auf doof, der sieht aus wie ein Superheld oder wie einer, der sich mit John Wayne anlegt. Und Pedro Pascal ist so ein Liebi-Lieb, der könnte der traurige Vater, ich weiß, es gibt jetzt, wenn man jetzt mal den ganzen Hype um den Pedro Pascal weglässt, wäre der vielleicht da besser gewesen und vielleicht wäre, das fällt mir jetzt ein, Josh Brolin besser gewesen als Reed Richards.
Ja, vielleicht
ja,
hat etwas zu viel Präsenz.
Jetzt, da habe ich jetzt ja was gesagt, du. Mann.
Wer weiß. Nee,
aber
okay.
Was ist die Interpretation?
Renate Reinzwe anstatt Julia Garner hätte ich mir vorstellen können. Ich finde, das ist ein ähnlicher Frauentyp.
Ja.
Oder?
Das hätte funktioniert. Das hätte mit den anderen beiden auch funktioniert. Bin ich ziemlich sicher.
Ja.
Also ich finde Josh Brolin aber natürlich auch gut in der Rolle und so. Er versprüht ein bisschen mehr Aggression als Pedro Pascal.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Bei Josh Brolin habe ich eher den Eindruck, der geht dann so ab wie Hugh Jackman in Prisoners. Mhm. Ne? Hugh Jackman neigt ja dazu Selbstjustiz, was ich ja als Vater durchaus nachfühlen kann. Und ich dachte, der wird noch unangenehm. Josh Brolin wird jetzt da reinmarschieren und die alle massakrieren. Und zum Glück kam es ja dann alles ein bisschen anders. Ist ja durchaus nicht so, dass man den Film vorhersehen kann, auf eine angenehme Art und Weise.
Aber da bin ich dann wirklich sehr gespannt, was du zu Eddington sagst, dem neuen Film mit eben Pedro Pascal von Ari Aster. Da spielt ja Pedro Pascal eine der beiden Hauptrollen. Ja, wobei ist die Frage, ob man es als Hauptrolle... Aber er spielt eine wichtige Rolle über einen gewissen Zeitraum. des Films an der Seite von Joaquin Phoenix. Und er erleistet sich in diesem Film eine Sache, die eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Es ist ein kurzer Ausbruch von Gewalt. Aber in diesem Moment trifft er im wahrsten Sinne des Wortes so stark in genau oder auf genau den richtigen. Dieser Akt der Gewalt ist in dem Moment gefühlt genau die richtige Form der Katharsis für die ganze Situation. Und da bin ich sehr gespannt, ob das dem entspricht oder ob das ein bisschen das zurechtrückt, was du gerade gesagt hast bei dir.
Da bin ich auch gespannt. Ja, okay, da werde ich sehen. Den werden wir wahrscheinlich erst in der Dezemberfolge besprechen, weil Eddington hier erst im November anläuft.
Ja, genau.
Die Frage.
Und es ist auch fast.
Ja.
Wir werden ihn allein deshalb besprechen müssen, weil es ja Ari Aster ist. Geht man rein nach dem Genre, wäre das für unseren Podcast gar kein Film, muss man aber auch sagen.
Ah, okay, verstehe. Naja, dann müssen
aber
wir mal gucken.
Ari Aster, wir sind ja Ari Aster-Fans, also eben. Von daher wird er hier besprochen.
Was glaubst du, ist hier die Aussage von Weapons? Er selber hat ja gesagt, es geht ihm um Alkoholmissbrauch, dass Menschen sich total verändern und man nicht mehr klarkommt auf die Veränderung durch Alkohol und sie nicht mehr wiedererkennt. Ich finde ja, ich hatte jetzt schon mit mehreren den Austausch und jeder sieht tatsächlich was anderes in dem Film, eine andere Aussage. Uli Anders, liebe Grüße von Jan und Uli vs. Evil, meinte, es wäre ein Film, der sich gegen Elevated Horror wendet. Ha. Ganz einfach, indem er viele diffuse Situationen auffällt und am Ende im Prinzip eine übersinnliche Erklärung herzieht. Ich finde, ich persönlich sehe da sowas drin wie, es gibt viele undefinierbare Phänomene, die wir uns nicht erklären können und erklären wollen und erklären sie uns dann möglichst banal, indem eine Hexe dafür verantwortlich gemacht wird, die im Prinzip rumzaubert. Ja, das wäre dann so meine Interpretation von Leuten, die mir im Internet negativ auffallen. Das habe ich so da drin verstanden, aber vielleicht gibt's ja noch mehr Interpretationen, weil es ist ja schon so, dass der Film da wirklich Raum für bietet und man sich wirklich fragt, geht es hier möglicherweise darum, um Waffenmissbrauch, Weapons, Menschen werden zu Waffen, steckt ja auch irgendwie drin. Diese Knarre, die da einmal in der Luft schwebt. Zach Gregor selber hat gesagt, dass diese Uhrzeit 2.17 Uhr von Shining inspiriert ist, Zimmer 217. Es gibt aber auch in den USA dann so im Internet Theorien, die sich mit Weapons, dem Film, auseinandersetzen, dass 217 Abgeordnete 2022 gescheitert sind mit einem Verkaufsverbot für automatische Waffen. Dass das damit drinsteckt. Aber das ist natürlich viel Internetlatein. Hast du da noch eine eigene Interpretation auf Lager?
Also eine gängige Interpretation, die ich nachvollziehbar finde, die ich jetzt aber persönlich nicht angestellt hätte, ist ja, dass es um School-Shootings geht, also um Amokläufe. Ja, finde ich, wenn man drüber nachdenkt, kann man das da drauf lesen. Völlig fein. Nachdem wir den Film im Pressescreening gesehen haben, hat ein Kollege eine Theorie angestellt, dass es um die Donald-Trump-Politik geht und auch so ein bisschen eine Utopie ist, weil sich am Ende eben alle auf die Hexe ja stürzen und die Hexe stirbt am Ende. Das war ganz witzig, als ich das so gehört habe, habe ich mit einem Kollegen angeschaut und wir haben beide so ein bisschen an die Decke geguckt und dachten, okay, ja, jetzt kommen hier werden ganz große Geschütze aufgefahren. Spannenderweise war das dann doch aber einigermaßen schlüssig, was dieser Kollege gesagt hat. Und deshalb auch ganz interessant. Für mich geht es in dem Film hauptsächlich um Traumata. Und wie Traumata Menschen in jeder Hinsicht beeinflussen, lähmen in erster Linie.
Ja.
Und wie sich Traumata dann auflösen. Also das wäre jetzt so meine Interpretation tatsächlich. Die ist nicht so spektakulär, weil natürlich geht es nicht nur, also es geht schon nicht nur auf einer Metaebene um Traumata, sondern es geht sehr, sehr reell um Traumata. Deshalb ist das jetzt nicht die größte Interpretationsanstrengung, die ich jemals unternommen habe. Aber das wäre meine Lesart.
Ich glaube, dass das der Grund ist, warum der Film so erfolgreich ist. Weil der Film selber nicht die klassischen Anreize bietet, die ein Massenpublikum unbedingt ins Kino locken. Also außer natürlich ein spannender Thriller, den man sich immer gerne guckt, aber dass der Film jetzt so durch die Decke geht, hat, glaube ich, damit zu tun, dass es oldschool-mäßig wirklich Raum bietet für Interpretation oder jeder sich auf irgendeine Art und Weise darin bestätigt sieht oder vertreten fühlt in dem, was da passiert. So nach dem Motto, ja, ja, genau, so und so ist das gemeint. Also, weil, ja, gut, ein 38 Millionen Dollar teurer Film ohne extreme Schauwerte muss schon irgendwas richtig machen, damit das so krass dann an den Kassen zuschlägt, ne?
Ja, wobei der sieht auch geil aus. Also das muss man ja, der hat jetzt keine großen Effekte, aber der sieht geil aus.
Ganz viele Qualitäten und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, für alle, mit denen ich diskutiert habe über Barbarian, ob das Dreck ist oder nicht, hier, Leute, guckt her, ich wusste es vorher. Übrigens, Amy Madigan kenne ich ja tatsächlich auch schon seit 1984. Sie war nämlich die gute Kumpelin in Streets of Fire, die gute Kumpelin von Michael Paré, der dann natürlich mit der hotten Diane Lane durchgebrannt ist und Amy Madigan hatte eine Kappe und war halt cool, aber war mehr so die, wie sagt man das immer? Die gute Freundin, ne? Zum Quatschen, die aber auch was, glaube ich, an der Knarre konnte, immerhin. Und ich fand das verstörend, dass sie jetzt plötzlich das Horrormonster gibt. Also, obwohl man jetzt, sagen wir mal, vom Weapons jetzt keine endlose Serie machen wollen müsste, würde. Also ich würde Amy Madigan da absolut jetzt vielleicht noch eine späte Karriere wünschen, gönnen, wo sie möglicherweise dann als Tante Gladys noch viele bösartige Dinge verrichtet. Es wäre eine absolute Bereicherung für den Horrorfilm als solches, finde ich. Ich finde, wir können auch noch eine weitere weibliche Monsterfigur neben, ja, und da hört schon, wie viele weibliche Serienkiller gibt's, die mal in Serie gegangen sind? Fällt dir spontan was ein? Da stehe ich gerade total auf den Schlauch. Also neben Freddy, Michael und Leatherface.
Naja, im ersten Teil von Friday, also Freitag der 13., aber das ist ja aber da hat sich ja trotzdem dann Jason draus hervorgetan. Ja,
das stimmt. Mrs. Voorhees, aber die hatte nur einen Film.
Aber spannend ist übrigens, dass das, was du gerade gesagt hast, durchaus jetzt schon so als Rumor durch die Gegend rauscht, denn es wurde schon von Zach Greger gesagt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, gemeinsam mit Warner auch als Studio nochmal eine Art Prequel zu machen über Gladys. Und man muss ja auch sagen, es war ursprünglich wohl geplant, dass es auch eine eigene Episode in Weapons gibt, die aus ihrer Perspektive erzählt ist, wo man sich dann schließlich gegen entschieden hat.
Ja.
Und ich finde ausnahmsweise diese Idee mal gar nicht so unnaheliegend. Also ich würde mich da jetzt nicht mit Händen und Füßen gegen wehren, auch wenn ich mich natürlich eher freue. Oder sagen wir so, ich würde mich eher über ein Gladys Prequel oder Spin-off freuen, als jetzt über den Resident Evil Film, den er ja als nächstes macht. So, da bin ich einfach nicht involviert. Das interessiert mich einfach persönlich nicht.
Nee, mich auch nicht. Da will ich auch lieber Tante Gladys gucken und immer wieder diese Sachen. Interessant eigentlich, dass Pedro Pascal weg musste wegen Fantastic Four, Julia Garner aber offensichtlich einen anderen Zeitplan hatte, weil sie spielt ja die Silversurferin.
Ja, das stimmt, ja, die waren beide im gleichen Film eigentlich.
Wahrscheinlich konnte sie dann nach den Dreharbeiten einfach nur direkt in die Greenscreen und wurde dann mit Silber übergossen und das war's dann.
Genau.
Ja, also ich würde 100-mal lieber einen Tante-Gladys-Film sehen. Meinetwegen kann sie auch zusammengeflickt werden von Dr. Frankenstein, Willem Dafoe und dann nochmal irgendwie neu beginnen mit ihren komischen Dornen da. Ich fand es eine obergeile Horrorfigur. Wie sie dann da wirklich in die Polizeistation kommt, das war eine ganz große Show. Also ja, ich muss noch eine Sache sagen, weil diese Logikdiskussion wieder losging, dass die Polizei ja schon hätte eher irgendwie das mal untersuchen müssen. Erstens gibt's ja diese Szene, wie die Cops da einmal reinkommen und alles untersuchen. Und dann muss man sagen, es gibt so zwei Strömungen. Die einen sagen immer, die Filme sind zu lang. Und die anderen sagen auch immer, die Filme sind zu unlogisch. Wenn du aber alles immer logisch erklären willst, werden die Filme noch länger. Und es ist uninteressant. Genau. Man hat es einmal so angedeutet und man lässt es weg, weil man ein Timing beibehalten möchte, was effektiv ist und vorangeht. Und wie das aussieht, wenn man alles übererklärt, obwohl man, sag ich mal, einen Quatschfilm guckt, das haben wir an Megan 2 gesehen. Da wird alles bis ins Detail erklärt und man denkt so, ich will das gar nicht wissen, lass das doch weg. Ich will die Puppen sehen, wie sie sich aufs Maul hauen. Ja, gut, hier wurde das nicht gemacht. Hier wurde wirklich auf Spannung gebaut. Und deswegen, der Film geht ja trotzdem über 2 Stunden. Also ich brauche jetzt nicht noch mehr Logik und dann hinterher 2 Stunden 20. Obwohl ich einen langen Film gerne gucke. Aber dieser hatte für mich super Timing.
Ja, für mich auch. Okay, dann kommen wir zum dritten Film für diesen Monat. Nämlich zum neuen Film der Philippou-Brüder, die übrigens genauso wie Michael Shanks auch aus Australien kommen. Das war meine Eröffnungsfrage im Interview mit Michael Shanks, was eigentlich gerade in Australien abgeht, dass so viele Filme über abgefuckte, so viele abgefuckte Geschichten gerade aus Australien kommen.
Listen, I gotta tell you a secret. This is my new sister and brother, Oliver. Oliver lost his family just like you guys. Needed someone that could give him special care.
Worum geht es? Es geht um ein Geschwisterpaar oder ein Halbgeschwisterpaar, das nach dem Tod des Vaters und der schon längeren Abwesenheit der Mutter in eine Pflegefamilie zieht, beziehungsweise Familie ist ein bisschen übertrieben, zu einer Pflegemutter zieht und gespielt von Sally Hawkins, die man unter anderem als Mutter aus den Paddington-Filmen, zumindest aus den ersten beiden, kennt. Und sie hat nicht nur diese beiden bei sich aufgenommen, sie ist schon länger so eine Foster-Mom, sondern sie hat auch noch ein weiteres Kind, den sie bei sich zu Hause hat, den Oliver, und ist total angetan von der Tochter. Also es ist ein, es sind Bruder und Schwester, und sie scheint irgendwie einen Narren an der Tochter gefressen zu haben. Wir erfahren auch schon relativ zügig, dass sie selbst ihre Tochter verloren hat und sich nun ja, so ein bisschen auf Piper, so heißt sie, eingeschossen hat, wohingegen sie Pipers Bruder Andy eher kritisch beäugt und auch merkt, okay, irgendwie übernimmt der halt ihre Fürsorgepflicht, was Laura, gespielt von Sally Hawkins, eben aber gar nicht so recht ist. Und so nach und nach ergibt sich auch, dass mit dem Oliver irgendwas nicht stimmt. Und dann entspinnt sich ein wirklich, ja, ein sehr grausamer Weg hin zu einem geplanten Ritual. Denn Laura möchte durch Piper und mit der Hilfe von Ollie, den sie quasi mit einem Dämonen füttert, wenn man das so möchte, oder zumindest Dinge tut, dass sich in ihm ein Dämon entwickelt. Mit Ollies Hilfe möchte sie in Piper, die sie als Gefäß nutzen will, ihre Tochter wieder zurückbringen. Deshalb Bring Her Back. Und das nimmt sehr dramatische Ausmaße an. Und ich kann es, wir haben ja eben drüber gesprochen, ich kann es direkt vorwegnehmen. Für mich ist bei diesen drei Horrorfilmen Bring Her Back tatsächlich der stärkste. Weil ich habe den Film jetzt zweimal gesehen. Ich habe lange nicht mehr auch immer wieder so viel über einen Film nachgedacht und immer wieder mir Gedanken gemacht über die Geschichte. Ich war immer wieder gleichzeitig schockiert, aber auch während ich den Film geguckt habe, so fasziniert auch eben von der Bösewichtfigur, nämlich eben gespielt von Sally Hawkins, dass ich am Ende, es gab immer wieder Momente gegen Ende des Films, wo ich leider auch ihr gegenüber eine gewisse Sympathie angefangen habt zu hegen. Und dieses Schlussbild ist so unfassbar tragisch und traurig. Und dieser Film ist voller Schmerz. Und ja, ich war wirklich auch auf emotionaler Ebene sehr mitgerissen von ihm. Mehr als eben von einem Weapons. Und ja, auch ein bisschen mehr als Together. Together ist da leichter. Auch da gab es viele Momente. Ich bin aus dem Film raus und habe mir gedacht, Together ist in der Lage, Paare zu trennen. So, wenn die sich den Film angucken und dann realisieren, irgendwie läuft in unserer Beziehung was nicht richtig. Wo ich hingegen aus Bring Her Back raus bin und dachte, der bringt Menschen eher zusammen im Sinne von, dass man mit den eigenen Gefühlen und mit dem, was der Film in einem auslöst, dass man da unbedingt mit anderen Leuten drüber reden möchte und Nähe suchen möchte, und der Film, ja, ist so für mich so ein bisschen das Gegenteil von Together. Ja, das ist so mein Eindruck von dem.
Ja, ich finde, dass der Film ehrlich gesagt ziemlich im Moment lebt. Im grellen Moment, im Visuellen, in dem, was er in der Situation uns zeigt. Und den großen Bogen finde ich nicht so ganz mitreißend erzählt. Also ich finde ihn auch super, gar keine Frage. Das ist auch Thema Top 10 des Jahres und alles. Also das mal direkt vorweg. Aber in dem Moment, wo sie die Kinder vermisst und dann von War es die Tochter, den Kopf dann schon so? Oder war es der Olli? Ich weiß nicht mehr. Dann vermisst sie die Kinder und haut den Kopf so vor die Wand. Da hat sie bei mir natürlich schon verschissen gehabt. Das ist für mich auch fast schon die brutalste Szene im Film. Der Rest ist ja sehr grell und laut und blutig und auch hart. Klar, das weiß ich auch. Wenn man sich mit einem Messer bearbeitet, ist das selten schön. Und die Sache mit den Zähnen wird man natürlich auch nie wieder vergessen. Aber das sind eben so Dinge, wo ich den beiden, glaube ich, dann doch ein bisschen ihre YouTube-Vergangenheit anmerke, weil sie Momente schaffen wollen, die man nie vergisst. Eben genau das. Und ich weiß dann irgendwie auch so nach einer Stunde hatte ich so das Gefühl, so ich weiß jetzt, die Frau ist böse und eigentlich ist ja bis dahin noch nicht so ganz klar, was sie im Schilde führt. Und dann dachte ich irgendwann so, okay, sie misshandelt jetzt seit einer Stunde diese Kinder in ihrer Hütte. Ihr könntet jetzt wenigstens mal so tendenziell andeuten, wohin die Reise läuft, ja, weil mir nicht so ganz klar war, mit wem ich jetzt mitfühlen sollte, wollte. Weil ich finde, in dem Moment, wo ich ihr Motiv ja nicht so ganz klar kenne, fühle ich auch nicht mit ihr mit. Ist sie einfach nur eine ganz böse Alte, die Kinder da zur Sau macht in ihrer fiesen Behausung.
Aber findest du nicht, dass das Wissen darum, dass sie eine Tochter verloren hat und der Filmtitel Bring Her Back eigentlich schon sehr früh vorgeben, worauf es hinausläuft?
Ja, und sie hat, ja, und diese Snuff-Videos, also ja, hätte man sich wahrscheinlich denken können. Vielleicht bin ich dazu Banane, weil ich wusste jetzt nicht so wirklich mit diesen russischen Snuff-Videos, was das zu bedeuten hat. Will sie am Ende doch, hat sie ein Rachemotiv gegenüber diesem Vater? Was will sie da möglicherweise die Kinder von dem jetzt dahinraffen vor Videokamera und das verticken? Ich stand da vielleicht auch ein bisschen auf dem Schlauch. Am Ende ging es mir auf und ich finde das Schlussbild auch ist schön, wie sie dann da liegt und alles. Wie gesagt, Film hat mir gefallen. Ist natürlich, wie gesagt, hält einen bei der Stange. Man ist wirklich ganz fern davon entfernt einzupennen. Aber für mich wäre es am Ende eher der dritte Platz von diesen drei Hochkarätern.
Okay, spannend.
Und ich sage aber drei Hochkaräter, sage ich ganz bewusst. Ne? Also ich fand ihn zum Beispiel besser als Talk to Me. Also ich fand, das war eine Steigerung. Ne? Und den fand ich das auch schon gut.
Ja, das fand ich auch. Und ich gebe dir recht darin, dass man sagen könnte, dass diese Motive, von denen wir jetzt sprachen, die viel zitierte Messerszene beispielsweise, dass die schon auch dafür da sind, dauerhaft im Gedächtnis zu bleiben. Ich muss aber sagen, und ich bleib weiterhin dabei, wenn ich sage, dass schon diese Messerszene eine von denen ist, wo ich auch sage, die macht für mich den Film ein Stück weit aus, nicht die Szene selber, sondern wie sie platziert ist, weil dadurch, dass der Film für mich ansonsten auch hervorragend als Drama funktionieren würde, hat mich diese Messerszene so komplett kalt erwischt, weil ich finde, dass der Film bis dahin den Horror eigentlich sehr subtil platziert. Und dann kommt dieser Moment, in dem er das Messer in den Mund nimmt und darauf rumbeißt und sich den Mund kaputt macht. Und ich dachte, wow, okay, also der Film geht noch eine Stufe weiter. Und für mich ist der Film ansonsten wirklich ein sehr, sehr herbes Drama tatsächlich eher.
Das ist richtig.
Weil überleg mal, weil pack dir mal oder nimm mal die ganzen übernatürlichen Elemente raus. Du kannst selbst in so einem Film, selbst ohne die übernatürlichen Elemente, kannst du diese Messerszene platzieren. Und das finde ich halt eben so stark, dass dieser Schock hier daraus entsteht, dass du bis dato noch gar nicht weißt, wozu dieser Film noch in der Lage sein wird. Und es ist so unfassbar realistisch. Du hast, ja, man kann sagen, ja, auch wenn der Junge am Ende die gefrorene Leiche der Tochter der Verstorbenen anknabbert, auch das ist hart. Auch da kannst du sagen, ja, das kannst du auch eventuell wegtun, das kannst du auch eventuell beibehalten, selbst wenn es nicht übernatürlich ist. Aber du hast nun mal eben keine gefrorene Leiche zu Hause, wohingegen du jederzeit auf einem fucking Messer rumkauen könntest. Und das finde ich halt eben so krass, dass dieser Horror aus dieser Szene aus was ganz Natürlichem entsteht und garantiert auch schon mal so vorgekommen ist, egal in welchem Zusammenhang, den man wahrscheinlich am besten gar nicht wissen möchte.
Ich finde es trotzdem ein bisschen weniger zwingend als zum Beispiel die Szene bei Weapons, wo Markus, dieser Schulleiter, seinen Lebenspartner in den Schädel zertrümmert.
Na, hast du recht, ja.
Das ist eine Szene, wo einfach ganz klar wird, wenn die Hexe deine Haare um diese Dorne wickelt, dann ist dein Wille ausgeschaltet. Ne? Und das wurde in dieser Szene wirklich überdeutlich. Und deswegen ist die Szene in all ihrer Grausamkeit tatsächlich in dem Moment wichtig für den Film. Hier mit dem Messer, ja, der Film hätte auch ohne die Messerszene funktioniert. Ne? Ich finde, es hat was von natürliches Olli. Unglaublicher 12-jähriger Darsteller, was der da macht. Ich weiß gar nicht, darf der den Film überhaupt sehen, den er da gerade gedreht hat?
Ich bin mir nicht so sicher.
Was der mit seinem Körper macht, ist ja schon fast Body-Horror, weil es ja darum geht, klar, Mitleid, Aufmerksamkeit, der will aus sich heraus, der ist ja auch von einem Engel irgendwie beherrscht. Also da geht es ja durchaus so ein bisschen zurück in die 70er, da in der Motivik, da die wir da haben. Gibt es das Wort Motivik? Ich hoffe nicht. Aber klar, das sind so Motive der 70er Jahre, die uns an so satanistische Geschichten erinnern. Ne? Also, ja.
Ja.
Ja, ich habe natürlich auch die Zähne zusammengebissen und ein bisschen gekreischt im Kino. Also dafür ist ja auch Kino da. Also das ist was einen natürlich auch irgendwie wirklich aus dem Sessel scheucht. Ne? Ich war,
was
für mich
wäre
ist
jetzt
das. Für mich ist es ein Film, auch wie immer, wie alles im Horror, kommt es irgendwie aus den Gefühlen, die wir im Moment hegen, unserer Umwelt gegenüber. Und ich finde, es ist ein Film über, ey, mir geht's schlecht und meine eigenen Emotionen sind wichtiger als eure. Und ich bin bereit dafür, alles zu machen, weil ich möchte einfach meinen Frieden haben. Und ob andere dann dabei abkacken, ist mir scheißegal. Also das destilliere ich da so raus, was wir ja auch auf der ganzen Welt im Moment ziemlich viel sehen. Ne? Wenn man an das ein oder andere Regierungspersonal dann so denkt, hat man das Gefühl, die eigenen Befindlichkeiten sind sehr, sehr wichtig und werden gerne über die der anderen gestellt. So, ne?
Ja.
Weil bei all dem Mitleid, den man für Sally Hawkins, und ich liebe Sally Hawkins, ich habe diesen Happy-Go-Lucky damals gesehen und ich dachte, es muss bitte einen zweiten Teil geben. Bitte, bitte, zweiter Teil Happy-Go-Lucky von dieser Poppy, die war so süß in dem Film, ich war echt verschossen. Und jetzt kommt sie daher als Gruselmonster, eigentlich adäquate Nachfolge von Shelley Duvall, die ja dahin geschieden ist vor nicht allzu langer Zeit. Wenn sie jetzt nochmal ein Shining Remake drehen, dann bitte mit ihr, ja? Als
Was wäre jetzt deine Reihenfolge von den drei Filmen?
Also ich finde alle wirklich hochkarätig. Ich war bei allen positiv dabei, fand alle top. Bei mir ist tatsächlich auf Platz 1 so ein bisschen Together, weil ich finde, der für unseren Alltag irgendwie so am ehesten greifbar ist, nachvollziehbar. Dann Weapons und dann Bring Her Back, aber die sind alle sehr nah beieinander. Ja? Und bei dir?
Ja. Bei mir auf der 1 Bring Her Back, auf der 2 Weapons und auf der 3 Together. Ich sag aber auch zum jetzigen Zeitpunkt, alle drei Filme sind in meinen Jahrestop 10.
Ja, das
also
ist
auch,
klar.
Also nur weil Together, und ich meine nicht im Horrorbereich, ich meine im generellen Bereich.
Sogar so, okay, das habe ich mir noch gar nicht drüber nachgedacht, ja.
Also das kann natürlich noch sich ein bisschen ändern dahingehend. Die müssen ja auch noch mal alle noch mal geguckt werden natürlich. Und beziehungsweise Bring Her Back habe ich ja schon zweimal geguckt. Aber ich freue mich sehr auf den Rewatch von Together und extrem auf den Rewatch von Weapons, weil ich glaube, der profitiert richtig davon, wenn du am Ende weißt, worauf es hinausläuft.
Das stimmt, ja.
Und deshalb bin ich super gespannt, wie die einem mehrmaligen Schauen standhalten. Ich hoffe auch sehr, wenn ich Together mit meinem Freund geguckt habe, dass wir danach noch zusammen sind.
Unbedingt, der Film sagt doch aus, verschmelzt miteinander, gebt nicht so schnell auf, scheiß auf die Widrigkeiten, seht das alles nicht so eng, versucht euch gegenseitig aneinander zu gewöhnen.
Nein, ich bin da sehr optimistisch.
Ja.
Aber wie gesagt, die sind alle gerade in meinen Jahrestop 10. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht, weiß nicht, so ein Together, dass der vielleicht aus den Top 10 noch rausrutscht, aber Top 20 auf jeden Fall. Und es ist so ein krasser Horrormonat gewesen. Und deshalb ist die Folge hoffentlich für euch da draußen auch wirklich schön geworden. Schreibt uns wie immer gerne private Nachrichten, kommentiert uns bei Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Und wie immer ein ganz kleiner Ausblick auf die nächste Folge, denn der September bietet einige schöne Titel, über die ich mich sehr freue, dann bald zu sprechen, unter anderem Conjuring 4. Ich muss ja sagen, ich mag die ersten beiden unfassbar gerne, insbesondere den zweiten. Und ich mag die ersten beiden deutlich mehr, als dass ich den dritten nicht mag. Deshalb bin ich immer noch hoffnungsvoll für Conjuring 4. Aber es ist ja eben nicht James Wan. Deshalb bin ich auch ein bisschen skeptisch. Warten wir mal ab. Ansonsten The Long Walk, den neuen Stephen King-Film, habe ich schon gesehen. Darf ich leider noch nicht drüber sprechen. Aber freue ich mich auch, drüber zu reden. Dangerous Animals, eine Verschmelzung aus Serienkiller und High-Horror-Film. Also ich bin super gespannt, was du zu dem sagst, Thilo. Ich bin ja doch sehr überrascht, dass diese Kombination durchaus funktionieren kann. Und ich habe auch schon Animale sehen können, quasi eine Art Werwolf-Geschichte, aber mit Stieren in der französischen Camargue, im Umfeld von der ganzen sehr fragwürdigen Stierkampf-Szene. Ganz spannender, kleiner, aber wirklich beeindruckend, vor allem gefilmter Film. Und wir beide haben jetzt kommende Woche Toxic Avenger vor uns. Jo. Mal sehen, ob wir den auch noch irgendwie reinkriegen. Wird auf jeden Fall ein spannender Monat.
Ja, Toxic Avenger läuft auch auf den Fantasy Filmfest Events.
Ja, ich weiß. Genau.
Vielleicht erklär mal, wenn ihr einfach mal gut, das ist ein bisschen großstadtgebunden, ja, aber wenn ihr Filme früher sehen wollt als andere oder mit einem sehr netten, begeisterungsfähigen Publikum erleben möchtet, dann guckt doch mal, wo es Fantasy Filmfest stattfindet, und das kann ich auch natürlich mal sagen, in Berlin und Hamburg ist es dieses Jahr vom 3. bis zum 10. September, in Frankfurt und Köln vom 17. bis 24. September und in München, Nürnberg und Stuttgart vom 10. bis 17. Also, wenn ihr in der Nähe dieser Städte wohnt, da würde ich sagen, ein Besuch lohnt sich absolut. Das ist immer richtig cool. Man trifft viele Gleichgesinnte und kann direkt sich nach den Filmen austauschen. Und ja, Toxic Avenger ist dabei. Es gibt auch einen Hunde-Horrorfilm. Ich glaube, das ist der Eröffnungsfilm. Sieht sehr interessant aus.
Der auch sehr gehypt ist, nicht? Muss man auch sagen. Der wird gerade sehr gehypt. Bin ich auch wahnsinnig gespannt. Ich habe irgendwo, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, in irgendeinem Interview oder so, dass die 400 Tage oder so gedreht haben.
Oh.
Jetzt nicht am Stück natürlich, aber weil sie sich auf den Hund einstellen müssen. Halt sehr viele Drehtage über mehrere Jahre. Ich glaube, irgendwie 400 Drehtage über 3 Jahre oder irgendwie so. Es war ganz, auf jeden Fall eine ungeheure Menge an Zeit, die in diesen Film geflossen ist.
Unfassbar. Ja. Unfassbar. Genau. Ja, der Film heißt Good Boy und ist nicht zu verwechseln mit dem Good Boy, den wir hier schon hatten, wo einer im Kostüm sitzt. Ah, wie so ein Hausklave.
Ja, ich weiß. Aber generell, du hast es gerade schon gesagt, Fantasy Filmfest. Ich glaube, gerade so ein Film wie Toxic Avenger, für den ist ein Fantasy Filmfest die deutlich bessere Umgebung, um ihn zu gucken, als eine Pressevorführung um 10 Uhr morgens mit den kaffeeschlürfenden Kollegen um sich herum. Und deshalb guckt den, wenn ihr Bock habt, am besten wirklich zusammen mit Fans. Und Fantasy Filmfest ist dann schon eine sehr gute Anlaufstelle. Ich werde dieses Jahr wahrscheinlich nicht dabei sein.
Oh, okay.
Weil dadurch, dass ich im Oktober nach Japan fahre, habe ich komplette Geldausgebesperre. Da fällt auch das Fantasy Filmfest drunter. Aber mal gucken, vielleicht kann ich mich irgendwie aus dem Deal rauswinden, den ich hier zu Hause gemacht habe. Mal schauen. Bist du denn da?
Ich werde das ein oder andere schauen. Ja, auf jeden Fall.
Dann kann
Toxic
man dich
Avenger,
ja ansprechen.
Weiß ich jetzt nicht, weil den sehen wir ja nächste Woche schon. Ich gucke mal, wie ich Zeit habe. Ich weiß es ja leider, ich bin ja leider Freiberufler und kann immer so schlecht planen. Und ich kann natürlich keine Arbeitstage absagen für einen Kinobesuch. Deswegen geht das dann immer vor. Aber ich habe den Termin natürlich rot im Kalender angekreuzt, ist ja klar.
Ja. Dann sprecht Thilo an darauf, wie toll unser Podcast ist.
Genau, sag
mir
das.
Oder generell, er ist ein sehr netter Kerl, freut sich bestimmt immer, wenn er angesprochen wird. Und
übrigens,
dann würde ich sagen,
ich habe noch eine kurze Anekdote. Ich war auf dem Weekend of Horrors und habe Kai Taschner persönlich getroffen, unseren Sprecher, möchte ich fast sagen, natürlich den Sprecher von Ghostface, der da saß und Autogramm. Ich bin hingegangen und habe gesagt, Herr Taschner, ich will nur kurz einmal Hallo und Danke sagen. Sie haben unser Intro gesprochen und er war sehr freundlich. Und ja, was, wo, welches Intro? Ich sage, ja, Sie haben Ghostface für einen Podcast und für mich. Und Antje Wessels und wir machen das schon seit 2 Jahren und stimmt doch, ne? 2 Jahre, ja. Und
yeah.
Ja, bla bla. Und er so, ach, das freut mich, ja toll. Ne? Erinnern konnte er sich nicht, ne?
Wollte ich gerade sagen. Ja, der hat bestimmt 1000 Podcast-Intros eingesprochen. Ja.
Also bevor ihr ihn gleich wieder hört, kann ich nur sagen, ja.
Ach, witzig. Nee.
Ja, genau. So.
Oh Mann.
So ist
na gut,
das
wir sind durch. Das ist eine super lange Folge geworden. Wir sind jetzt schon, na wobei gut, ihr habt 14 Minuten mehr bekommen, als der Titel es versprochen hat. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen.
Und ihr hört Kai Taschner natürlich nicht gleich, sondern nur, wenn ihr diesen Podcast nochmal von Anfang an laufen lasst, was ihr natürlich
was
hoffentlich tut.
Lohnt.
Was sich immer genau. lohnt. Einfach direkt nochmal von Anfang an, inklusive Intro, alles durchziehen und danach Tickets buchen fürs Kino oder für Fantasy Filmfest.
Genau. Alright. Dann viel Spaß im September mit allen möglichen Filmen, die auf euch warten. Viel Spaß beim Nachholen der Filme, über die wir jetzt gesprochen haben. Und dann hören wir uns pünktlich am 1. September zur neuen Folge. Dann, wie gesagt, unter anderem mit Conjuring 4 und Co. Macht es gut, frohes Gruseln und bis bald.
Tschüss. Oh, Antje, Telefon.
Nee. Letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
Ja. Nächstes Mal.